55 Minuten. Der Psycho-Podcast mit Jo Letschert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Podcast 55 Minuten Beyond Freud. Vielleicht für alle die sich fragen, wie ist denn überhaupt dieser Name entstanden? Er hieß ursprünglich 50 Minuten, denn 50 Minuten sind so die klassische Zeit, die eine Psychoanalyse und auch eine herkömmliche Therapie hin und an dauert. Warum auch immer 50 Minuten, wird seinen Grund haben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Freud wusste es vielleicht auch nicht. Aber er hat es so gemacht und daraufhin hat eine Universität angefragt, ob ich den Namen nicht ändern könnte, weil sie eben diesen Namen auch schon für einen Podcast haben und das waren echte Freudianer und dann konnte ich natürlich diesen Wunsch nicht abschlagen und habe meinen Podcast dann 55 Minuten genannt. Naja, ich hoffe, das Augenzwinkern kam an, aber Verwechslung ist dann ja ausgeschlossen. Also wenn man eine 5 von der 0 unterscheiden kann, dann kann man die Podcasts dann auch unterscheiden. Grüße gehen raus. Insofern 50 Minuten gibt es einen Podcast von der Uni in, ich glaube, Berlin war es. Müsste nachschauen. Einfach mal reinhören. Auch spannend. Ein weiterer Podcast. Ich hatte schon zwei Podcasts abgesetzt zum Thema Neurodivergenz und habe mich da in den letzten Wochen, das Thema schwappt ja gerade so ein bisschen hoch, wenn man mal die zumindest öffentlich-rechtlichen anschaut, also Dreisat, Arte und da das Stichwort Neurodiversität oder Neurodivergenz eingibt, dann findet man da eine Menge Dokumentation. Also wer sich darüber informieren möchte, dem sei das wirklich ans Herz gelegt und der kann sich da sehr, sehr gut informieren. Es sind auch teilweise sehr lange, sehr ausführliche Dokus. Sie haben alle eins so ein bisschen gemeinsam. Es ist ein, ja, nicht neues Phänomen, aber es wird gerade aufgearbeitet, es wird entdeckt, es wird geforscht, es wird geschaut und man hat eben festgestellt, um es nochmal zusammenzufassen, dass Menschen einmal natürlich unterschiedlich denken. Das heißt, jeder Mensch ist anders sozialisiert, hat andere genetische Voraussetzungen, die ja auch wieder psychische Prozesse steuern. Also auch der Geist, auch unsere Psyche ist genetisch determiniert. Und zwar gar nicht unbedingt durch einzelne Gene, sondern durch sogenannte Methylgruppen, heißt es, glaube ich, die sich auf die Gene setzen und die dann ein- und ausschalten. Also dann natürlich auch wieder einzelne Gene, aber meistens in der Zusammenwirkung. Und es ist gar nicht so leicht festzustellen, welche Gene dafür was verantwortlich sind. Aber man weiß, dass ja auch Traumata beispielsweise genetisch vererbt werden können. Und zwar gar nicht so inhaltlich, aber emotional und dann eben auch vom Verhalten her. Das hat einen Sinn, das ergibt Sinn. Nämlich den, dass solche ja vielleicht immanente Gefahren, wie es ja früher gab, ich sag mal Steinzeit, Neandertaler, was einem da so einfällt, da gab es ja nun reale Gefahren, die auch immer da waren. Und wenn man sowas erlebt hat, dann war es sicherlich nicht schlecht, das irgendwie der Folgegeneration in die DNA zu schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das tut man eben. Das ist natürlich in einer komplexer werdenden Welt und das ist dann auch das Thema heute immer schwieriger, ein Gehirn zu betreiben, das in einer doch relativ wenig komplexen Welt, also aus unserer heutigen Sicht, entwickelt wurde. Also man muss sich vorstellen, die ersten denkenden Menschen hatten ja keine Häuser, Internet, Smartphone, TikTok, weiß der Geier, sondern die hatten Bäume, Felsen, Landstriche, Hütten, waren in kleinen Gemeinschaften zusammengeschlossen. Ansonsten hatten sie wilde Tiere. Irgendwann begannen sie sich dann auch niederzulassen. Aber da fing dann ja im Grunde auch schon das komplexere Leben an, als der Mensch es eben geschafft hatte, sich niederzulassen, sozusagen Farmer zu werden und Anbau zu betreiben, Viehzucht und all diese Dinge. Aber weit davor waren eben ganz andere Anforderungen sozusagen an das Gehirn. Und diese Anforderungen sind zum Teil allen Menschen noch ins Buch geschrieben sozusagen, also die Vererbung von Traumata. Und in einer so komplexen Welt ist es fast gar nicht auszuschließen, dass man ein Trauma bekommt, aber dann vielleicht im Laufe seines Lebens auch gar nicht mehr in der Situation ist, in dem Land oder wie auch immer mit den Menschen, mit denen das Trauma geschehen ist. Insofern ergibt es gar nicht so viel Sinn, dieses Trauma jetzt weiter zu vererben, das man sich in Australien geholt hat in der Kindheit und dann sozusagen jetzt in Deutschland, weil man da die Liebe wegen hingezogen ist, weitergibt. Aber so ist es eben und genauso werden viele andere Dinge weitergegeben, beziehungsweise es gibt einfach immer noch Gehirne, die einmal sehr wichtig und gut waren und die in der heutigen komplexen Welt mit ganz anderen Anforderungen, die wir ja uns zivilisatorisch selbst auferlegen sozusagen, gar nicht mehr so gut funktionieren. Und eines davon ist eben auch die Neurodivergenz oder das neurodiverse Gehirn. Und dieses Gehirn unterscheidet sich erstmal gar nicht von der, ich sag mal, also Menschen dieser Art sind weder böser noch besser, noch schlechter, noch schlauer, noch schneller, noch langsamer, sondern sie haben einfach erstmal eine andere Hirnstruktur. Und diese Hirnstruktur äußert sich darin, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, das mache ich vielleicht mal in einem anderen Podcast, äußert sich darin, dass bestimmte Hirnareale intensiver arbeiten, dass weniger gefiltert wird, also dass das Gehirn in seinen Grundanlagen sozusagen eine andere Arbeitsweise hat. Und die ist in aller Regel so definiert, dass wesentlich mehr Wahrnehmungen getätigt werden. Also man ist ja denselben Reizen ausgesetzt, wenn man beispielsweise in der Bahn nebeneinander sitzt, aber der neurodiverse Mensch, also der Mensch mit einem neurodiversen Gehirn, der nimmt viel, viel mehr wahr, auch Dinge, die er vielleicht gar nicht braucht. Und wie gesagt, anders als in der Steinzeit hat man in der S-Bahn natürlich Millionen mehr Reize, als man sie damals im Wald hatte. Und dieser neurodiverse Mensch wird unter Umständen sehr gestresst aus dieser Bahn aussteigen oder hat beispielsweise, das mache ich, immer Kopfhörer auf, da muss gar nichts laufen, aber sie dämpfen und das ist ein sehr angenehmes Geräusch, oder ein sehr angenehmer Zustand. Und anders ist es auch sehr, sehr schwer, tatsächlich das auszuhalten. Während der neurotypische Mensch, dem macht das gar nicht so viel aus, weil sein Gehirn einfach schon ganz viel wegrationalisiert. Also es weiß schon, diesen Reiz, dieses Rascheln, wenn sich da jemand neben mich setzt, das brauche ich gar nicht. Wenn der in seiner Tüte kruschelt, das muss ich gar nicht mitbekommen, während ich auf mein Smartphone schaue. Und das ist dem neurodiversen Menschen eben nicht so möglich. Und das hat durchaus weitreichende Folgen. Das Gehirn, so vermutet man, wurde mal gebraucht. Es wird ja immer noch gebraucht. Also denken wir an, ich nenne mal den bösen Namen Elon Musk. Jetzt ist er natürlich von seiner Wertigkeit, von seinen Wertvorstellungen vielleicht nicht das, was wir so aus humanistischer Sicht gut finden, aber er ist ein unglaublicher Denker, bezeichnet sich selbst als Autist, ist definitiv ein Mensch mit einem neurodiversen Gehirn, der auch noch eine ganze Menge Mut mit sich bringt und das ist schon sehr beachtlich. Also man würde jetzt vielleicht sagen, dass er mit all seinem Erfolg so eine narzisstische Störung, die vielleicht eh schon oder ein narzisstisches Wesen weiterentwickelt hat und hier wenig empathisch vorgeht, aber auch gar nicht, glaube ich, weil er ein ganz böser Mensch ist, sondern ich glaube, weil es eher so ein Kind ist, das meint, es kriegt, was es will und kann dabei gar nicht so viel Schaden anrichten. Ja, bis dann plötzlich doch eins verletzt ist und dann wundert man sich. Also, das sind durchaus Auswirkungen eines neurodiversen Gehirns, eben dieses impulsive Verhalten, um das nochmal zu sagen. Also Menschen mit einem neurodiversen Gehirn werden heute sehr wohl gebraucht, denn das sind die Leute, die wirklich viel wahrnehmen, die unglaublich gut strukturieren können, die eins und eins und eins und eins zusammenzählen können, die den Blick über alles haben können. Da gibt es natürlich auch ganz verschiedene Begabungen und ganz verschiedene Charaktere. Das hat ja damit auch gar nichts zu tun. Aber es gab Zeiten, da war eben alles auf Aufbau getrimmt sozusagen, also in den Anfängen vor vielen hunderttausend Jahren, ich glaube über 200.000 Jahre, als der Mensch eben anfing, sich da zu bewegen und sein Gehirn sich ausgebildet hatte oder ausbildete und das Denkvermögen gesteigert wurde, sich dann unterschied von dem Primatengehirn, weil es eben auch planen konnte und so weiter. Da war es vielleicht ganz sinnvoll, Menschen zu haben, die unglaublich viel wahrnehmen, zumal man ja auch aus jedem Rascheln im Gebüsch Gefahr wittern musste wegen wilder Tiere. Und da war so ein neurodivergentes Gehirn vielleicht sogar sehr überlebensfähig. Es gibt ja die These, dass ADHS beispielsweise, das auch einem neurodiversen Gehirn durchaus entspringen kann oder entspringt, dass ADHS entstanden ist, das sind die sogenannten Jäger, später haben sich die Farmer, also die Landwirte, die Bauern rausgebildet, die Anbau betrieben haben und die haben dann eben eher so ein neurotypisches Gehirn, das so eins nach dem anderen machen kann, das sich fokussieren kann und das gut eben die Dinge behäbig, behändig, behende voranbringen kann, während der neurodiverse Mensch eben immer nach Neuem gestrebt oder nach Neuem strebt. Und das war vielleicht zu einer Zeit, also das gibt es eine These, dass eben ADHS-Menschen eher die Jäger sind, die eben auf jedes Knacken achten, während die Neurotypiker dann eben die Landwirte sind, also jetzt im übertragenen Sinne. Nicht im tatsächlichen, also nicht die Landwirte heute sind alle Neurotypiker, sondern diese Begabung eben, das warten zu können über den Winter und dann zu gucken, dass es wächst und düngen und so weiter. Ja, und so hatte Neurodiversität unter Umständen eben einen Mehrwert sozusagen, was das Überleben angeht, aber auch was die Weiterentwicklung anging. Während Neurotypiker natürlich auch gebraucht werden oder auch gebraucht wurden, die haben dann eben das, was die Neurodiversen angestoßen haben, dann ausgeführt und gemacht. Und mit der Zeit aber haben wir uns eher niedergelassen. Das heißt, wir haben uns, jetzt wenn man mal die westliche Welt nimmt, wir haben uns versucht, so ein bisschen zu zivilisieren. Wir merken, dass das jetzt, wir schreiben das Jahr 2025, der 16.05., wir merken, dass das jetzt wieder so ein bisschen in die Brüche gerät, diese Freiheit und die Diversität im wahrsten Sinne, weil Menschen vielleicht gar nicht so gut damit umgehen können. Und wir haben uns so eingerichtet, dass wir im Grunde eher eine Welt für neurotypisch gepolte Menschen haben. Also sprich eine Karriere, da bleibt man an der Sache dran, dann lernt man und sattelt noch was drauf und dann ackert man sich so langsam im wahrsten Sinne hoch und dann wird man irgendwann, was weiß ich, Professor oder Abteilungsleiter oder irgend sowas. Und das ist ja das, was wir heute irgendwie anstreben und da geht man mit einer einigermaßen guten Rente, hat noch gut vorgesorgt, weil man gut verdient hat. Das ist ja so der typisch neurotypische Verlauf, könnte man sagen. Ein Verlauf, den neurodiverse Menschen durchaus auch hinlegen, aber vermutlich nicht so geradeaus. Das heißt, wenn so ein evolutionärer Druck natürlich sinkt, das heißt, dass man sagt, das Neurodiverse braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr so, sondern das Neurotypische ist gefragter, dann wird es natürlich so sein, dass sich das mit der Zeit dann auch in der Verteilung niederschlägt. Und man spricht so von 80-20, neurodivers 20, neurotypisch 80%. Und das bedeutet natürlich, dass ein neurotypischer Mensch heute in einer Umwelt lebt, die für ihn gar nicht so geschaffen ist. Und er muss schon einiges an Temperament, an guten Eigenschaften mitbringen, sich da durchzusetzen und eben doch seinen Weg zu finden. Und wenn man diese guten, diese tollen Eigenschaften nicht hat, dass man Selbstbewusstsein hat und so weiter und so fort, das ist etwas, was neurodiversen Menschen oft abgeht, weil sie sich eben immer so ein bisschen alienhaft fühlen. Dann kann es eben auch sein, dass man sich in sich selbst verrennt und eben auch nicht traut, seine tollen Ideen umzusetzen und deshalb dann Bücher vollgeschrieben hat mit tollen Ideen, aber keine eben umgesetzt hat, weil es eben durchaus etwas schwieriger ist, in dieser Welt, die eben neurotypisch eher getaktet ist, als neurodiverser Mensch zu bestehen. Also, es ist ja das Phänomen bei Hochbegabung auch, dass man denkt, das sind ja Menschen, wer intelligent ist, hat ja keine Probleme im Leben, aber das Gegenteil ist eben manchmal der Fall. Und genau diese Impulsivität, die der Neurotypiker, der irgendwann mal sehr wichtig war und jetzt in einer Umwelt lebt, in der es eben ein bisschen schwieriger ist, diese Impulsivität, die der Neurotypiker hat, und natürlich auch die Neurotypikerin, also der neurotypische Mensch, diese Impulsivität, die kann eben auch dazu führen, dass man sehr schnell in Stimmungswechsel kommt, weil man nimmt was wahr, was andere vielleicht gar nicht wahrnehmen, einen Ton, einen Unterton, und der mag auch stimmen im Übrigen, also die Interpretation mag stimmen, und bauscht es sozusagen innerlich auf und hat innerhalb von Sekunden eine Geschichte parat und das kann die Stimmung tatsächlich von jetzt auf gleich in den Keller bringen. Und es gibt viele psychiatrische Erkrankungen, die beispielsweise, oder es gibt psychiatrische Erkrankungen, die beispielsweise so einen abrupten Stimmungswechsel in der Symptomatik haben. Nehmen wir die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, also die Borderline-Störung. Und dann stellt sich eben auch die Frage, ist das jetzt tatsächlich eine Borderline? Ist das tatsächlich eine bipolare Störung? Ist tatsächlich eine Depression? Von der Symptomatik ja, aber kann die Ursache eben genau die sein, dass wir hier ein neurodiverses Gehirn haben, das sich eben sehr schnell in Dinge verrennt und dann eben diese Symptome hervorbringt, die wir dann richtigerweise als bipolar oder depressiv oder manisch beschreiben. Also kann so ein neurodiverses Gehirn so eine Veranlagung verstärken, also das aus einer guten Stimmung, eine Hypomanie oder gar eine ausgewachsene Manie wird, weil eben dieses Gehirn nicht in der Lage ist, Prioritäten zu setzen, gut von schlecht zu unterscheiden oder richtig von falsch oder passend von unpassend zu unterscheiden. Und kann es sein, dass eben eine Veranlagung gar nicht zum Ausbruch kommen müsste, wäre dann nicht dieses neurodiverse Gehirn, das eben geradezu geeignet ist, solche Impulse aufzuschnappen und sie dann aufzubauschen, um dann eben so eine Störung herbeizuführen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man darüber spricht, denn man würde einem Legastheniker, also einem Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche, auch nicht versuchen, Rechtschreibung einzuprügeln, weil man wüsste, der ist nicht dumm, der ist vielleicht sogar super intelligent. Überdurchschnittlich viele sind tatsächlich neurodivers, also von Menschen mit Leserechtschreibstörung. Sondern man wüsste um dieses Nicht-Können, das aber keine Intelligenz, nicht an der mangelnden Intelligenz liegt. Und man könnte ganz anders an die Sache rangehen, was man ja auch tut bei Menschen mit Leserechtschreibstörung. Und genauso ist es deshalb sinnvoll, diese Neurodiversität ins Spiel zu bringen, eben darüber zu informieren. Ein bisschen schade ist, dass viele Menschen glauben, wenn sie ADHS oder neurodivers oder was auch immer, dieses Etikett haben, dass es ja so ein bisschen so eine Besonderheit ist, so eine Auszeichnung ist. Aber diesen Menschen sei gesagt, nee, das ist es gar nicht. Also seid zufrieden mit allem, was ihr habt. Und dann kommt es eben vor, dass man manchmal auch auf so eine Diagnose drängt, ja, und sagt, ja, aber ich bin doch, ja, ich hab doch, nee, aber die Tests zeigen halt, dass es nicht so ist. Und man dann fast schon enttäuscht ist, wenn es nicht so ist, weil eben dieser Reiz im Besonderen liegt. Aber das Besondere, wie ja jetzt in den letzten 15 Minuten dargelegt, das Besondere hat eben auch seine Nachteile, ne? Und genauso hat das weniger Besondere auch seine Vorteile. Also es wiegt sich eigentlich auf, sondern viel wichtiger ist es eigentlich, dass man genau die Menschen erreicht oder auch ja von mir aus diagnostizieren kann, denen man eben wirklich zuschreiben kann, da liegt ein neurodiverses Gehirn zugrunde. Denn dann stellen sich plötzlich viele Probleme gar nicht als Probleme mehr dar, sondern als Auswirkungen eines Gehirns, das auf der anderen Seite unglaublich viele tolle Sachen kann, die andere Menschen wiederum nicht so gut können. Das heißt, die Herangehensweise ist eine andere. Man muss sich nicht mehr dafür schelten, dass man, ja, ich sag mal, vielleicht immer zu spät kommt, mit Terminen Probleme hat, sondern die Leute wüssten es, man wüsste es selbst auch und man könnte schauen, welche Strategie kann ich denn machen, kann ich denn anwenden, jetzt wo ich um diese Eigenschaft weiß, was kann ich denn eigentlich tun, um das zu kompensieren, ja, also beispielsweise elektronische Kalender oder weiß der Geier was. Also da gibt es eben auch viel Literatur. Ich komme sicherlich im Laufe dieser Reihe auch nochmal drauf zu sprechen. Aber genau darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, guck mal, das ist ein ganz besonderer Mensch. Ja, jetzt gibt's die Neurodiversen. So wird das ja immer aufgenommen. Sondern es geht darum zu sagen, Leute, es gibt Menschen, deren Hirn tickt einfach anders. Ja, niemand würde Usain Bolt vorwerfen, dass er muskulös ist und Weltmeister im Rennen. Ja, würde kein Mensch machen. Ja, im Gegenteil. Und Usain Bolt selbst wird vielleicht sagen, ja, ich kann toll rennen, aber ganz ehrlich, ich würde auch lieber gerne, was weiß ich, irgendwas anderes, was sein Gegenüber jetzt gerade gut kann, gerne können. Aber ist halt so, ich kann halt gut rennen, du kannst gut rechnen, so ist es. Also niemand käme drauf zu sagen, Traktoren sind doof, sondern man wird sagen, ja, sie sind doof, wenn sie in der Stadt rumfahren, aber auf dem Feld braucht man sie halt. Und keiner würde sagen, Kleinwagen sind blöd. Ja, klar, wenn sie in Acker umfliegen, flügen müssten, dann wären sie blöd, aber Kleinwagen sind das, was sie sind. Es sind Kleinwagen und sind total wendig und können in der Stadt rumfahren und so weiter. Ich will damit sagen, ich glaube, diese mediale Berichterstattung schafft es manchmal nicht so ganz herauszustellen, dass es wirklich darum geht, gar nicht darum geht, zu sagen, guck mal, da gibt es was ganz Besonderes. Viele machen das aber und wie gesagt, sehr gut. Schaut doch mal nach in den Apps eurer Wahl. Sondern es geht wirklich nur darum, Leute, nochmal um das Beispiel zu nennen, es gibt Menschen mit Leserechtschreibschwäche und diese Menschen können halt verschiedene Sachen nicht schreiben, Komma, weil. Ja, und dann weiß der Lehrer, ah, okay, also den kann ich ganz normal behandeln, der ist ansonsten topfit und was Schreiben angeht, müssen wir eine Lösung finden, da gibt es eben irgendwelche Vorteilspunkte oder sowas. Und so ist es eben mit Neurodivergenz auch und das Gleiche gilt auch für psychiatrische Erkrankungen, dass hier der Blick, glaube ich, mittlerweile und auch zukünftig durchaus auch mal darauf fallen sollte, was ist das eigentlich für ein Typus? Ist es ein Neurotypiker also, oder ist es ein neurodivergenter Mensch? Und wenn er das ist, dann sollte die Fragestellung auch und die Diagnose in diese Richtung gehen, dass man versucht, es zu ergründen, um dann eben auch eine gewisse Aufklärung zu leisten und zu sagen, ja, da ist eine Depression oder da ist ein häufiger Stimmungswechsel, aber nach dem, was ich jetzt so höre, was du denkst und fühlst und machst, in welchen Situationen, fühlt sich das so an, als sei da ein neurodiverses Gehirn am Werke? Und da gibt's Möglichkeiten, Methoden, Kompensationsmöglichkeiten, die man im Alltag anwenden und lernen kann, um eben in einer neurotypischen Welt manche Dinge besser zu schaffen, ohne das Neurodiverse zu unterdrücken. Und dann ist es eben auch sinnvoll, einen Beruf oder Lebensumstände zu suchen, in denen eben dieses neurodiverse Gehirn gefordert ist. Denn das will es sein. Ein neurodiverses Gehirn leidet eher an Burnout, an Bore-out, denn an Burnout. Aber auch da ist die Ausnahme immer die Regel, beziehungsweise da ist auch jeder Mensch anders. So, das war mir nochmal wichtig zu sagen, gerade weil ich jetzt auch so ein Schwall Dokumentation hinter mir habe und mich das selbst auch betrifft und das natürlich für mich auch sehr, sehr spannend ist, würde mich deine Meinung interessieren und wenn du mir was dazu schreiben willst, jo@letchart.net, ansonsten tune in, schalte ein, bald kommt der nächste Podcast. Eine schöne Zeit für dich, dein Jo Letchart. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und offenbar bis zum Schluss. Vielleicht hat er dir sogar gefallen, dann lasse ein Like oder was auch immer da. Du kannst mir aber auch gerne schreiben, wenn du einverstanden bist oder auch nicht einverstanden bist, Fragen hast oder Bemerkungen hast unter jo@letchart.net.